nur die Liebe zählt. Das braucht ja eine Bestimmung. Was meint dieses Thema? Es geht uns heute Abend um die Ehe oder freie Gemeinschaft. Ein sehr weites Thema, heute vielfältig aufgefächert. Ein sehr kontrovers angegangenes Thema. Wir wollen das anhand von einigen biblischen Texten für uns wirklich einmal erarbeiten, was das meint. Was ist eigentlich die Form, die Art und Weise, die von Gott gewollte und geordnete und wie geordnete Form des Zusammenlebens von Mann und Frau? Wenn wir dieses wissen wollen, beginnen wir natürlich am Anfang der Bibel. Der erste Text heute Abend, 1. Mose 1, die Verse 27 und 28. Da heißt es: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan, herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist zunächst die Grundaussage. Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber und er schuf sie als Mann und als Frau. Für dieses Schaffen steht im Hebräischen ein einzigartiges Wort, das kommt sonst in der Bibel nur noch zweimal vor und ist jedes Mal nur von Gott gebraucht und heißt eigentlich künstlerisch bilden. David nimmt das ja auf im Psalm: Ich danke dir, dass du mich wunderbar bereitet hast, das erkennet meine Seele wohl. Seine erste ganz wichtige Aussage, wenn es um unser Selbstverständnis geht: Wer sind wir Menschen? Wir sind von Gott als Kunstwerk gebildet. Wie soll man dazu sich selber noch sagen: Ich mag mich nicht? Ich mag mich nicht. Wenn wir von dieser Grundlage ausgehen, Gott hat uns als Kunstwerk bereitet, und das kann man jetzt vielfach entfalten, was alles in unserem Körper staunend zusammenspielt und wie das zusammenspielt, dann ist es, ich sage so deutlich, eine Beleidigung Gottes. Ich sage, ich mag mich nicht. Jeder von uns ist ein Kunstwerk, künstlerisch bereitet. Steht das Wort, wird später noch einmal gebraucht. Und das ist die älteste Kunst, die der Mensch selber beherrscht. Dieses Wort ist genommen, um das zu beschreiben, getöpfert. Das sind ja die ersten Kunstwerke, die der Mensch herstellen kann. Das ist also eine ganz wichtige Grundaussage. Wir Menschen sind von Gott künstlerisch, Kunstwerk von ihm geschaffen. Und wir lassen jetzt das zum Bilde weg, das gehört in diesem Zusammenhang nicht so dringend dazu, das Gegenübersein, das Verantwortlichsein, aber das ist wieder wichtig. Er schuf sie als Mann und als Frau. Seine Grundaussage. Es geht ja jetzt nicht um nach dem Sündenfall, sondern so sind wir ursprünglich von Gott bereitet, als Mann und als Frau. So hat er den Menschen gedacht. Nicht wie der Grieche sagt. Der Grieche sagt, der ursprüngliche Mensch, das ist der Kugelmensch. Der hat alles in sich vereinigt, und dass das auseinandertritt, das ist nicht recht, das ist nicht gut. Nein, Gott schafft den Menschen als Mann und als Frau. Er will ihn so. In seiner, das heißt er ganz klar ausgedrückt, in seiner geschlechtlich spezifischen Art und Weise. Es steht hier sogar, die Bibel ist hier ganz ungeniert und ganz nüchtern. Für Mann steht ein Wort, das heißt ganz wörtlich übersetzt, durchstechen. Das heißt, der Mann ist biblisch zunächst einmal charakterisiert von seinem Geschlechtsmerkmal her. Sagt die Bibel ganz klar. Und noch einmal, wir stehen nicht nach dem Sündenfall, sondern so ist der Mensch gemeint, der Mann in seiner Art bis hin zu seiner Geschlechtlichkeit. Und für Frau steht hier das Wort durchbohrt. Ganz nüchtern in der Bibel. So hat Gott den Menschen gemeint. Wo Mann und Frau sich geschlechtlich begegnen, da ist nichts irgendwie Böses dabei. Sondern so ist der Mensch ursprünglich tatsächlich geschaffen. Ganz betont ist der Mann und die Frau von ihrer Geschlechtlichkeit her hier angesprochen. Und auch wenn es heißt, seid fruchtbar und mehret euch, das ist ja der Segen Gottes, der auf Mann und Frau gelegt wird, in ihrer geschlechtlichen Begegnung heraustreiben Sprossen. Das hat ganz wichtige Folgen, dass wir als Christen das auch genauso unverstellt annehmen, uns in unserer Körperlichkeit, als Mann, als Frau. Dies nicht nach dem Sündenfall, sondern das ist die ursprüngliche Form, wie Gott den Menschen gemacht, gemeint, gewollt hat. Das gehört zu mir. Das bin ich. Zweiter Text. 1. Mose 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Wie stehen diese beiden biblischen Texte im Verhältnis zueinander? 1. Mose 1, 27 und 28, das ist das Gesamtpanorama. Da wird es in der Kurzform uns gezeigt im Gesamtbild. Und jetzt 1. Mose 2, das ist eine Ausschnittsvergrößerung. Also nicht nochmal was ganz Neues, sondern was in diesem kleinen Sätzlein steckt. Er schuf sie als Mann und Frau. Das wird hier in Kapitel 2 noch einmal ganz besonders herausgenommen und entfaltet, wie Gott das gemacht hat. Der erste Satz heißt, und ist wichtig, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hier steht für Mensch Adam. Das heißt im Hebräischen Erde. Adam, ganz wörtlich übersetzt, heißt der Irdene, Erdmann, sagt man bei uns. Da gibt es diesen Namen. Da wird er also gekennzeichnet von seiner stofflichen Art her. Gott nahm einen Klumpen der Erde und bildete den Menschen künstlerisch. Und so steht jetzt der Adam da, aber Gott sagt ausdrücklich, er ist noch nicht fertig. Was Luther übersetzt, es ist nicht gut, heißt ganz wörtlich, es ist noch nicht fertig. Es ward für ihn keine Gehilfin gefunden. Da steht ein Wort, das meint, das, was einer allein nicht kann, wo er jemand dazu braucht. Deshalb ist der Adam noch nicht fertig. Er kann allein nicht leben. Da braucht er noch ein Gegenüber, eine Ergänzung dazu, die um ihn sei, wörtlich, die ihm entspricht. Dieser Begriff Gehilfin, der hat ja die Männer zu allen Zeiten verführt, gerade fromme Männer, die Frau so anzusehen, wie wenn sie nur dazu da sei, dem Mann zuzuarbeiten. So eine untergeordnete Magd. So Gehilfin, er setzt sich bequem in den Sessel, sie bringt die Hausschuhe und das Getränk und beruhigt die Kinder. So in dem Sinn. Nein, es heißt, ohne die Frau ist der Mann nicht fertig, kann er eigentlich nicht leben. Er braucht dieses, jetzt ganz wörtlich, dieses Gegenüber zum Ganzsein. Erst dann ist fertig. Das, was ihm entspricht. Das wird noch einmal ausgeführt in diesem Text. Gott, der Herr, brachte alle Tiere und alle Wesen auf dieser Erde zu Adam, dass er ihm den Namen gebe. Was heißt das, wenn ich jemand einen Namen gebe? Was soll das bedeuten? Was tue ich da? Stell mich in gewisse Beziehung. Was noch? Es wird eine Person bezeichnet. Macht über etwas haben, weil ich es benennen kann. Was ich nicht benennen kann, da habe ich Furcht davor. Aber jetzt, welchen Namen gibt man da? Was geschieht da? Der Name soll etwas ausdrücken von der Art und Weise, von dem Wesen dessen, was ich benenne. Das ist wichtig. Nennen manche Eltern ihren Sohn zum Beispiel Siegfried. Sie wollen also, sie erwarten von ihm, dass er einer ist, der siegreich durchs Leben geht. Oder das Mädchen wird benannt, ist heute nicht mehr so gebräuchlich, Walküre, ein richtig starkes Weib. Oder Eltern, die ihrem Kind Namen geben, zum Beispiel Andreas, der Starke, der Männliche, der Kräftige. Also mit dem Namen verbinden sich Vorstellungen, Wünsche. Wenn er dann Andreas genannt ist und nachher ist er so ein mickriges Kerlchen, passt der Name nicht ganz, man weiß das im Voraus nicht so genau. Aber überlegt selber einmal, welchen Namen ihr euren Kindern gegeben habt und welche Wünsche ihr damit und welche Erwartungen ihr vielleicht damit verbunden habt, ob die alle erfüllt sind. Welche Namen haben denn die Eltern ursprünglich dem Petrus gegeben? Wie hat er geheißen? Simon. Was heißt das auf Deutsch? Erhörung. Ist ein Dankesname. Wahrscheinlich sind die Eltern lange kinderlos geblieben und jetzt kam der Simon zur Welt. Und sie haben als Dankesname an Gott ihn Erhörung genannt. Mit dem Namen sind also das verbunden, ich versuche ein Dreifaches. Ich versuche das Wesen dessen, das ich benenne, zu ergründen. Ich versuche das in gewisser Weise zu beherrschen und ich versuche mit dem Namen eine Beziehung herzustellen. Das sind die drei Dinge. Das versucht der Mensch, der Adam, gegenüber den ganzen Geschöpfen und jetzt heißt, für ihn war kein Gegenüber gefunden. Das heißt, bei all dem, was er da benannt hat, ist nichts dabei gewesen, was ihm entspricht. Man sagt, der Hund sei des Menschen bester Freund, aber eine Debatte kannst du mit ihm nicht führen. Sondern das ist sehr beschränkt. Oder wenn du eine Katze hast als Lieblingstier oder einen Hamster, das ist alles schön, man kann dem zuschauen, aber eine Entsprechung, ein Gegenüber ist es nicht. Das ist nicht. Darum handelt jetzt Gott. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Da wird eindeutig und klar gesagt, hier ist nicht der Mensch beteiligt. Nicht der Mensch ist beteiligt, sondern es ist wieder Gottes ureigenstes Handeln. Der nahm eine Rippe und baute die Frau daraus. Da steht ein Wort, das heißt, nach einem Plan gestalten. Nach einem Plan gestalten. Nämlich, jetzt geht's darum, dem Adam ein Gegenüber zu geben. Genau nach Plan. Die Frau ist genau nach Gottes Plan und Gedanken gestaltet und dem Manne zugeordnet. Das hier von der Rippe steht, ist eine Umschreibung dessen, die Rippen dienen, ja in unserem Körper, zur Stütze. Das kehrt nachher sofort wieder im Gegenüber als Ergänzung. Und dienen überhaupt, ohne Rippen kann niemand atmen. Zur Atmung. Aus dem Eigensten von Adam wird die Frau nach dem Plan, dass es nun zur Einheit kommt, gestaltet. Adam ruft dann auch, und das ist eine der schönsten Liebeserklärungen überhaupt, da kommt kein Gedicht und kein Liebesroman ran, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und jetzt gibt er ihr den Namen, und zwar seinen Namen. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. So eng gehört das zusammen. Jetzt ist das Entsprechung. Jetzt ist das Art von Art. Sie ist meines. Die zwei gehören dem Wesen nach, der Aufgabe nach, und ihrer Art nach ganz untrennbar zusammen. Das wird abschließend so formuliert, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Der Mann wird verlassen. Das hat im Hebräischen den Ton aus der Familie weggehen, selbstständig werden. Das meint dieses Verlassen. Er geht aus dem Umkreis der bisherigen Familie weg und wird selbstständig. Er kann so eine eigene Familie gründen. Da gehören viele Voraussetzungen dazu. Dieses Verlassen, das schimmert noch nach in dem, wie Jesus das im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Da kommt ja dieser jüngere Sohn und sagt, Vater, gib mir, was mir zusteht. So war es tatsächlich in Israel. Jedem Stamm, jeder Sippe, jeder Familie wurde ein Stück des verheißenen Landes zugesprochen beim Einzug ins Land. Und das war so groß, dass dieses Land eine ganze Familie ernähren konnte. Ja, mehrere Familien. Es war tatsächlich so, wenn der Sohn ein bestimmtes Alter erreicht hatte, das war damals mit circa 24 Jahren, dann hat der Vater ihm das zugeteilte Land übereignet und er konnte dort selber anfangen, dass er für sich selbstständig leben konnte. Das ist also nicht nur Erbschleicherei, was der verlorene Sohn macht. Gib mir, was mir zusteht. Er kann sich tatsächlich sein Erbteil auszahlen lassen, aber zu dem Zweck, jetzt selbstständig zu werden. Was bei ihm geschieht, er verschleudert das alles, er bringt es durch. Er macht sich nicht wirklich selbstständig. Wenn wir es übertragen, dann heißt das zunächst einmal, verlassen heißt, ein junger Mann kann sowohl finanziell wie von seiner Persönlichkeit her selber für eine Familie sorgen. Das ist die erste Voraussetzung. Und er wird an seiner Frau hangen, ihr anhangen. Ganz wörtlich steht hier ankleben. Das Wort wird gebraucht im frühesten Sprachgebrauch im Hebräischen für die engstmögliche technische Verbindung, die es gibt, nämlich löten. Das ist das Erste, was der Mensch kann, wenn er eine enge Verbindung schaffen will. Etwas heiß machen und das zusammen löten, dass es nicht mehr zu trennen ist. Das Dritte, und dann werden die zwei ein Fleisch sein. Eigentlich in unserem Sprachgebrauch müssten wir sagen, eine Person zusammengehören. Untrennbar. Bis hin zur seelischen, geistlichen und körperlichen Gemeinschaft. Diese drei Schritte, so wie sie hier genannt sind, folgen hintereinander und sind nicht einfach beliebig austauschbar. Das geht nicht. Auch Jesus wiederholt ja dieses Wort, als er gefragt wird nach der Ehe, wie ist das im Willen Gottes mit der Ehe? Sagt er genau das. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, das heißt die Möglichkeit haben, völlig selbstständig für eine Familie zu sorgen. Er wird sich untrennbar mit einer Frau verbinden und dann werden die zwei eine Person werden. So ist das im biblischen Ablauf. Wenn immer gefragt wird, wo steht das in der Bibel, dass man vor der Ehe nicht miteinander schläft oder dass man das außerhalb der Ehe nicht tut, da steht's. Ganz einfach und schlicht. Bevor ich mit jemandem in die körperliche Gemeinschaft hineingehe, muss ich selbstständig sein, dafür sorgen können und ich muss mich und kann mich mit ihr untrennbar verbinden. Das ist ein öffentlicher, rechtlicher Akt. Das geschieht ja hier. Gott, der Herr, führte den Menschen, er brachte sie zu ihm. Das ist die erste Trauung, die geschildert wird. In der größtmöglichen Öffentlichkeit. Es ist ja zunächst der Mann und seine Frau und Gott da. Mehr sind nicht da. Und jetzt wird die Ehe vollzogen. Der Adam sagt Ja zu ihr. Das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist die erste kirchliche Trauung. Die hat Gott selber vollzogen. Im Paradies. Die größtmögliche Öffentlichkeit. Formen mögen wechseln. Bei uns in unserem Land ist das seit 1871 so geordnet, dass man aufs Rathaus geht und der Standesbeamte hält eine mehr oder weniger bewegende Rede. Und dann fragt er nach dem Ja, willst du, ich weiß gar nicht mehr, wie fragt der Standesbeamte? Wisst ihr es noch? Wollen Sie, der fragt per Sie. Wisst ihr es noch, wie der fragt? Ich weiß nicht mehr. Wollen Sie die hier Anwesende, und dann kommt der Name, zur Frau nehmen, so antworten Sie mit Ja. Und dann muss ich Ja sagen. Ist das so? Bitte? Also ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall muss man nachher unterschreiben. Das weiß ich noch, das musste man. Und dann ist diese Ehe rechtsgültig vollzogen. Dann gehören wir zwei vor dem Gesetz zusammen. Vor 1871 wurde das so gemacht, da war der Pfarrer der Standesbeamte. Da gab es keine staatliche Gesetzgebung in diesem Bereich. Und wenn das Brautpaar zur Kirche kam, unter der Kirchtüre haben sie die Erklärung, dass sie Mann und Frau werden wollen, unterschrieben, und dann vor dem Altar wurde der Segen dazu gesprochen. Deshalb, wenn Sie nach der Ehe vom Uropa suchen, das ist nicht bei den bürgerlichen Gemeinden, sondern das ist in den Kirchenakten. Bis 1871 war das Aufgabe des Pfarrers. Heute ist es Aufgabe des Staates. Ich meine, wenn jemand das nicht gefällt, dass er sagt, ist mir zu blöd, so will ich nicht heiraten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Da gibt es eine Schmiede in Schottland. Dieser Schmied hat die Ermächtigung, Ehen zu schließen. Da tritt man vor den Amboss und der haut da drauf und dann ist man verheiratet, die zwei. Wer es romantischer will, man kann eine Kreuzfahrt machen. Der Kapitän eines Schiffes ist berechtigt, ist ein uraltes Privileg, eine Trauung vorzunehmen, die rechtsgültig ist. Man kann auch nach Reno, da in den USA, fahren. Da gibt es innerhalb von 3 Stunden, kann man da getraut werden, oder in Las Vegas. Man kann auch nach Afrika in den Busch. Und in solch einem Buschdorf, dann schreit der Häuptling 3-mal Hula Hula und dann ist man verheiratet. Egal wie die Form ist, aber jedes Mal und bei allen Kulturen ist die Form der Eheschließung so, dass es öffentlich geschieht und die beiden vom Grundsatz her lebenslang aneinander bindet. Bei uns in den Dschungeldörfern, das ist interessant, das ist eine besondere Form. Da wird die Eheschließung so vollzogen, der junge Mann raubt das Mädchen und muss sie 8 Tage verstecken. Und die anderen jungen Männer suchen nach ihr. Und nach 8 Tagen bringt er sie aus dem Versteck und dann gehören die zwei zusammen. Das ist wie Schnitzeljagd. Aber immer geschieht diese Form in der Öffentlichkeit. Wenn wir das jetzt festhalten, haben wir schon eine ganz grundsätzliche biblische Linie. Zur Ehe, zur Gemeinschaft von Mann und Frau gehört, dass sie selbstständig sind, füreinander sorgen können. Heute bürgert sich das ja ein, Vater und Mutter verlassen, dass der Junge sagt, du, Vater, das weiß ich, zieh aus, du kannst in Zukunft den Scheck dort nachschicken. Das geht für einige Zeit. Bei den heutigen Ausbildungsgängen, die sich so lang oft hinziehen, ist tatsächlich die Frage, ob dieses Verlassen, ob das nicht auch so geschehen kann, dass man gewisse Unterstützung noch in Anspruch nimmt. Aber schwierig ist es allemal, wenn die Eltern mit reinreden, gell? Wenn die zwei dann verheiratet sind und sind noch abhängig von den Eltern und fahren mal für eine Woche in Urlaub und dann hören sie, wie, ihr verjubelt unser Geld oder so. Also das sind schwierige Vorgänge, sondern selbstständig sein. Dann sich wirklich öffentlich das Ja-Wort geben, die Treue zusagen. Und dann folgt das, was das Zusammenwachsen der beiden bedeutet, bis hin zum geschlechtlichen Begegnen. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sie nicht. Das heißt, sie waren im Paradies in Kindeszustand. Ein Kind schämt sich eigentlich grundsätzlich nicht. Und zwar im Kindeszustand vor Gott. Kind Gottes. Sie schämten sich nicht. Sie lebten in der Unschuld. Jetzt der dritte Text dazu. 1. Mose 3, 16 bis 24. Nach dem Sündenfall. Diese Gemeinschaft. Wie sieht sie jetzt aus? Sie ist ja, das zeigt sich, die zerbricht. Als Gott zu Adam sagt, warum hast du das getan? Da sagt der Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast. Das heißt, er bekennt sich nicht zu ihr. Er bekennt sich nicht zu ihr. Er sagt nicht, ach Herr, entschuldige, vergib mir das Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Wir beide, die wir so zusammengehören, wir sind der Versuchung erlegen. Er trennt sich von ihr. Die Frau, die du mir zugesellt hast. Da ist der erste große Bruch. Sünde bricht engste Gemeinschaft. Es wird hier sehr deutlich. Wie sieht jetzt diese zerbrochene Gemeinschaft, wie sieht die nach dem Sündenfall aus zwischen Mann und Frau? Zur Frau sprach Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das wird nach dem Sündenfall gesagt. Die Schmerzen sind nichts anderes wie die Vorboten des Todes. Schmerz gehört zum Vergehen. Das heißt, des Tages, wo ihr von dieser Frucht esset, müsst ihr des Todes sterben. Es geht jetzt um die Frage, wie sie diese vollkommene, unschuldige, engste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau aus unter den Vorzeichen des Todes. Jetzt kommt der Schmerz. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Alles im Leben des Menschen ist jetzt vom Vorzeichen des Todes geprägt. Ich habe das schon manches Mal gesagt, unsere Alten waren das sehr, sehr nüchtern und haben das so formuliert, mit jeder Tauf ist ein Leich gesagt. So ist das. Dieses Wort mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, kennzeichnet uns als dem Tod Unterworfene. Und das wird schon bei der Geburt, bei den Geburtsschmerzen durchlebt und erlebt. Besondererweise durch die Frau. Männer, für die wäre es manchmal sehr gut, sie würden diese Vorzeichen des Todes im eigenen Leib erleben. Vielleicht sind sie deshalb oft so aufgeblasen, weil sie das nicht wissen. Unter Schmerzen Kinder gebären, menschliches Leben unter dem Vorzeichen des Todes. Und menschliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Er aber soll dein Herr sein. Wichtig. Dein Verlangen. Wörtlich steht hier, du wirst in Anstrengung sein, deinen Mann zu haben. Jetzt geschieht nichts mehr unschuldig, sondern von der Seite der Frau bedarf es einer Anstrengung, Mühe, Einsatz, um ihren Mann zu erreichen. Die Anstrengung, das ist so in der Ehe. Man sagt immer, Männer und Frauen sind sehr verschieden, das stimmt auch sicher. In vielen Bereichen, angefangen von der körperlichen Kraft bis hin zu dem, was sie seelisch empfinden. In die Frau wird nun dies hineingelegt. Sie ist eigentlich die treibende Kraft zur Gemeinschaft. Sie ist die treibende Kraft. Die Anstrengung, den Mann zu haben, ihm wirklich zu begegnen. Man sagt ja oft, wir Männer, wir sind gefühlskalt, wir begreifen gar nicht, was in unseren Frauen vorgeht. Das stimmt schon ein ganzes Stück weit. Aber jetzt hört einmal zu, ist etwas ganz, ganz entscheidend Wichtiges für den Bestand einer Ehe. Die entscheidende Antriebskraft legt Gott in die Frau nach dem Sündenfall. Es hat sich verändert. Vorher heißt, da jubelt der Adam, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen. Er bestimmt ihr Wesen. Er gibt ihr den Namen. Er sucht die Gemeinschaft mit ihr. Und jetzt nach dem Sündenfall ist es anders. Mit dem, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, die Anstrengung, ihn zu erreichen, ist für die Frau oft viel innerer seelischer Schmerz verbunden. Viel. Wir sagen das ganz nüchtern so, eine Ehe ist nicht mehr der Himmel auf Erden. Das Grundwort für Liebe, das im Alten und im Neuen Testament verwendet wird, sogar im Deutschen ist diese Wurzel sichtbar. Liebe und Leiden kommen aus der gleichen Wortwurzel. Wir Schwaben, wir sagen das ja, ich kann die leiden. Ich kann die leiden. Ich denke, dass hier einer der entscheidenden Gründe liegen, warum so viele Ehen so schnell scheitern. Weil die beiden nicht bereit sind, das, was in einer Ehe auch nach dem Sündenfall aneinander Leiden hineingelegt ist, auszuhalten. Auszuhalten. Sie meinen, das müsste immer so weitergehen, wie im Stand des Verliebtseins, wo man den anderen nur rosa-rot sieht, wo man alles, was sonst zu ihm gehört, ausblendet und nur das Gefühl bestimmen lässt. Je länger wir miteinander leben als Eheleute, dass wir uns das von der Bibel her ganz nüchtern bewusst machen, eine Ehe enthält auch ein gut Stück Leiden aneinander, wo es weh tut. Und dort, wo wir das miteinander aushalten und voreinander aussprechen, dort wächst deine Ehe. Dort wächst sie. Einer Frau ist das aufgegeben, diese Art des Mannes, dass er gar nicht ständig fragt, wie geht's dir, Schatz, was fühlst du, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich glücklich machen, sondern der lebt für sich. Und sie soll ihn erreichen und ihn zu sich herziehen. Da ist ein gerüttelt Maß an Leiden oft damit verbunden. Und die Männer leiden auch in dieser Verbindung, weil sie das absolut nicht verstehen, weil sie oft dastehen wie eine Gans, wenn es blitzt, wenn sie merken, meine Frau ist völlig runter. Die wird kaputt und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum das ist. Ich bin doch so ein netter Mann. Ich bin so freundlich zu ihr. Ich esse alles, was sie kocht, ohne Widerspruch. Ich helfe ihr sogar. Mindestens einmal in der Woche räume ich die Spülmaschine. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, warum meine Frau so fertig ist. Das können wir nicht verstehen oft. Da leidet ein Mann auch. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Lasst uns das so nüchtern sagen, auch eine christliche Ehe zwischen Zweien, die Jesus als Herrn haben, die wissen, wir sind von ihm zueinander gewiesen. Auch in solch einer christlichen Ehe, die zwei, die sich lieb haben, wenn sie nicht Ja sagen zum Aneinanderleiden, wächst ihre Ehe nicht. Wächst sie nicht. Das gehört nach dem Sündenfall zum Wesen der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er aber soll dein Herr sein. Da steht gerade das, er steht drüber, heißt das ganz wörtlich. Er steht drüber. Ihn berührt es so wenig. Männer reagieren ja ganz komisch, wenn die Frauen dann in ihrer Enttäuschung zum Beispiel heulen. Das rührt den Mann nicht arg, der Regel. Im Gegenteil, dann sagt er, na gang ich halt, bis du dich wieder beruhigt hast. Er steht drüber, er nimmt das nicht wahr. Wir Männer sind ganz schwer oft erreichbar. Und es braucht einen großen Einsatz der Frau, ihren Mann zu erreichen. Ich sage es noch zugespitzter, der Bestand einer Ehe, dass eine Ehe hält und wächst, liegt vielmehr in der Kraft und in der Anstrengung der Frau als in der des Mannes. Das ist eine biblische Grundaussage. Und eigentlich müsste man das jedem jungen Paar sagen, seid ihr bereit, das, was an Leiden auch mit in der Ehe drin liegt, miteinander auf euch zu nehmen. Seid ihr dazu bereit? Wir kommen nachher im neutestamentlichen Text drauf, wie dieses aneinander leiden und einander tragen sich unter dem Jesus-Vorzeichen vollzieht. Aber dass wir diese grundlegenden Linien einmal festhalten. Auch dem Mann wird etwas auferlegt. Aber bezeichnenderweise, beim Mann geht es jetzt nicht um die Gemeinschaft mit der Frau, sondern da heißt es, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Schmerzen sollst du dich von ihm nähren, Dornen und Disteln soll er dir tragen, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Er wird in seinem Arbeiten in diese Schmerzen, in diese Mühsal hineingestellt. Das wird es auch sein, wenn die Kinder malen sich ja das so aus. Und kürzlich hat mir ein Junge gesagt, ich mache mal das, was mir Spaß macht. Gut. Aber selbst ein Beruf, der mir Spaß macht, der meinen Neigungen entspricht, meinen Gaben, enthält ein gerüttelt Maß an Leiden. Da leidet der Mann in besonderer Weise. Dort in seinem Tun der geminderte Segen. Es heißt denn ja ausdrücklich, Adam nannte seine Frau, wir lesen weiter bis Vers 24, Adam nannte seine Frau Eva. Jetzt gibt er ihr einen neuen Namen. Eva heißt Mutter des Lebens. Mutter des Lebens. Er beschreibt sie nun in dem, was geschieht, dass sie neues Leben zur Welt bringt. Ein wunderbares Tun Gottes. Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ist ein Schutz. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Vorher wusste der Mensch nur, was gut ist. Er lebte in dieser guten Gemeinschaft mit Gott. Ein bisschen ist das noch abgebildet in unserem Verhältnis zu unseren Kindern. Gell, das ist ja dieser Prozess, so bis die Kinder 3, 4, 5, 6, da wissen die Eltern, was gut für sich. Da müssen die Kinder gar nicht groß fragen. Da kriegen sie es gesagt, du, das ist nicht recht. Du kannst von diesen Beeren im Garten nicht essen. Da kriegst du Bauchschmerzen. Wenn er es versucht, lernt er es. Oder mit der Herdplatte oder alles. Ein Kind weiß eigentlich nur, was gut ist, weil es von den Eltern umschützt ist. Und dann kommen diese ganz schwierigen Situationen, wo ein Kind gut und böse ausprobiert wird. Wir nennen das die Pubertät. Und wo es anfängt zu rebellieren gegen die Eltern. Der Mensch im Paradies, umsorgt von Gott in allen Stücken, brauchte nicht zu wissen, was böse ist, denn es konnte kein Böses an ihn heran. Er war in einer vollkommenen Fürsorge geborgen. Jetzt weiß er, was böse ist. Er hat selber von sich gelernt und hat dem Bösen in Gestalt der Schlange, dem Satan, Tür und Tor geöffnet in seinem Leben. Und jetzt redet auch der Böse in ihm. Jetzt steht er in der Entscheidung. Er ist geworden wie unser einer. Gott, der allein weiß, was gut und böse ist. Jetzt hat der Mensch das für sich genommen. Tiere wissen nicht, was gut und böse ist. Sondern Tiere haben einen Instinkt und nach dem handeln sie. Und das, was man ihnen andressiert, es sei gut zu bellen, wenn ein Fremder kommt, und böse mich anzubellen, das ist eben eine Dressur. Aber das ist nicht irgendetwas, was ein Hund aus sich weiß. Nur der Mensch weiß, was gut und böse ist. Er wird nun aus diesem Fürsorgeraum vertrieben, aus Eden, aus dem Paradies. Wir fassen zusammen diese alttestamentlichen Texte in 7 kurzen Sätzen. Erstens, Gott will Mann und Frau. Gott will Mann und Frau. Zweiter Satz, Gott segnet die Geschlechtlichkeit. Seid fruchtbar und mehret euch. Dritter Satz. Gott gibt als Schutz und Entfaltungsraum für diese Gemeinschaft die Ehe. Als Schutz und Entfaltungsraum. Vierter Satz. Die Ehe ist biblisch ein Ehe. Da werden die zwei, eine Person sein. Das sind Zahlwörter gebraucht. Kommt jetzt niemand und sagt, ja, aber der David hat 2 gehabt und der Salomo sogar fast 1900, was weiß ich. Auch der Abraham hat 2 gehabt. Ihr könnt es immer nachlesen. Das war übel, ist übel ausgegangen. Beim Abraham, da kommt der ganze heutige Konflikt zwischen Araber und Israelis her. Im Jakob mit seinen 2 Frauen. Erstens hat er die erste nur wegen Beschiss geheiratet, weil der Schwiegervater betrogen hat. Und wie viel Unglück kommt nicht über die Familie, dadurch, dass er die zwei Frauen hat. Beim Salomo steht ausdrücklich da, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Beim David ist das mit Mord und Ehebruch verbunden. Die biblische Grundlinie heißt, die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist eine einzigartige, da können nicht drei oder vier mitmischen. Ein Ehe, die beiden. Fünfter Satz. Die Grundzuordnung nach dem Sündenfall von Mann und Frau, sie ist die treibende Kraft des Zueinander. Und er ist schwer erreichbar. Lass uns das ganz nüchtern festhalten. Sie ist die treibende Kraft zueinander. Er ist schwer erreichbar. Sechster Satz. Ohne diese feste Bindung der Ehe gibt es keinen Geschlechtsverkehr. Sagt die Bibel ganz klar. Schon auf ihren ersten Seiten. Darum nehmen wir den siebten Satz dazu. Aller Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe nennt die Bibel Unzucht. Da gilt der Satz, kein Unzüchtiger wird ins Reich Gottes kommen. Das ist zunächst einmal eine ganz nüchterne Grundlage dessen, was wir aus diesen drei alttestamentlichen Texten als Grundlinie mitnehmen. Wir machen jetzt eine Pause. 10 Minuten und dann gehen wir ins Neue Testament. Wir haben noch zwei alttestamentliche und zwei neutestamentliche Texte. Jetzt aber zunächst zur Ehe im Neuen Testament. Wir gehen mal aus von Matthäus 19, die Verse 3 bis 12. Da traten Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist nicht gut zu heiraten. Er sprach aber zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das Gespräch Jesu mit den Pharisäern, jetzt geht es um die Frage, wie verstehst du, Jesus, die Ehe? Deutlich, zunächst ist seine Antwort genau das, was wir jetzt miteinander gelesen und erarbeitet haben. Jesus nimmt 1. Mose 1 und 1. Mose 2. So antwortet er. Das ist also vollgültig in Kraft. Die Pharisäer gehen bei ihrer Frage bereits vom Scheitern aus. Da heißt es, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Das heißt, da ist schon die ganz tiefe Zerrissenheit. Durch die Zeiten bricht sich da aus, wenn die Frömmsten Israels schon bei ihrer Frage ausgehen, Ehe kann und wird oft auch misslingen. Eines der Kernworte, was nun Jesus sagt dazu, Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich denke, diesen Vers, Matthäus 19, Vers 6, das ist die Mitte, die Bündelung der gesamten biblischen alttestamentlichen und neutestamentlichen Eheauffassung. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn irgendjemand sagt, die Vielehe sei auch eine Möglichkeit, sagen Sie, mir soll Matthäus 19, Vers 6 lesen. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Die Eheaufgabe, wenn wir in der Schule gelernt haben, eins und eins ist zwei. Das hat jeder von uns gelernt, von dem gehen wir aus, das bestimmt unser Leben. In der Ehe ist anders. Eins und eins gibt eins. Die zwei werden eine Person sein, eine untrennbare Einheit. Das ist die biblische Eheauffassung. Was nun Gott zusammengefügt hat, das ist nun zunächst einmal die Berufung aufs Alte Testament. Gott hat zusammengefügt, indem das Wort steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen, die zwei werden eine Person sein. Zusammengefügt, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, was Gott in eine Ordnung hineingegeben hat. Die Ordnung der Ehe. Man kann ganz grundsätzlich davon ausgehen, wo zwei heiraten, da stehen sie zunächst unter dem Segen Gottes. Denn das ist Gottes Ordnung und da liegt sein Segen drauf. Niemand muss seine Ehe ohne den Segen Gottes beginnen. Was nun Gott zusammengefügt hat, wer in die Ehe hineingeht, steht unter diesem Segen Gottes. Viele überbewerten das subjektiv, persönlich. Was nun Gott zusammengefügt hat, das muss nicht unbedingt diese persönlichste Spitze haben, die schön, wenn ich das weiß. Also so in dem Sinn, jetzt bin ich geboren und irgendwo auf der Welt, so wenn es normal ist, 5 Jahre später wird ein Mädchen geboren und irgendwie muss ich die finden, sonst klappt es nicht. Das ist also nicht subjektiv zunächst gemeint, sondern ist ein objektiver Satz. Wer heiratet, geht in die Zusammenfügung Gottes hinein. Dass das bei uns Christen auch eine ganz persönliche Frage sein darf und ich fragen darf und erbitten darf, Herr, zeig mir den Menschen, der ganz persönlich zu mir gehört, das ist ganz sicher auch so. Sicher auch so. Aber glaubt nicht, dass da nicht auch manchmal Zweifel kommen. Es kommt auch. Das subjektive Überzeugtsein, das trägt nicht, sondern diese wirkliche Grundlage, wo ich geheiratet habe, bewusst, da stehe ich auf diesem Fundament. Gott hat zusammengefügt. Deshalb ist Liebe vor allem anderen zunächst Treue und Hingabe und nicht zuerst Gefühl. Gefühl heißt immer, ich schaue auf mich. Gefühl heißt, ich füge zusammen. Ich entflamme. Ich bin der Handelnde. Nein, was Gott zusammengefügt hat. Ich möchte es doch noch einmal deutlich machen, damit uns das bleibt. Wir Menschen bestehen ja aus verschiedenen, sagen wir mal, Bestandteilen, Geist, Seele und Leib. Das Gefühl ist das Seelische in uns. Das Seelische ist zugleich auch das Veränderliche, das weiß jeder von uns. Das ändert sich, das wechselt am schnellsten, das Seelische, weil das beeinflussbar ist. Ich habe ein völlig anderes Gefühl an einem herrlichen Sommertag, wie an einem verregneten Novembertag. Die Gefühle wechseln. Das hängt von dem ab, was ich gegessen habe. Wenn ich Sauerkraut mit Ripple gegessen habe, habe ich andere Gefühle. wie nach einem guten Sonntagsbraten. Also die Gefühle sind ganz leicht beeinflussbar. Ich nenne sie einmal die Schmalseite unserer Person. Das ist so, wie wenn ich diese beiden Bücher mit der Schmalseite zusammenlöte. Das ist eine gute Verbindung. Die hält sicher auch eine Zeit lang. Aber was geschieht, wenn diese Verbindung jetzt belastet wird? Zum Beispiel hier an dieser Ecke eine starke Last draufkommt, dann bricht diese Verbindung. Ist nur die Schmalseite. Das sind die Gefühle. Die Breitseite unseres Wesens ist der Wille. Der Wille. Wenn ich diese beiden Bücher so zusammenklebe, die Belastung will ich sehen, die das auseinanderbringt. Das braucht ungeheuer viel. Da muss eigentlich schon jemand mit dem Brecheisen dazwischen kommen. Da muss ungeheuer viel geschehen, bis diese Verbindung, wenn es so zusammen ist, bis die bricht. Ehe ist nicht zuerst auf das Gefühl aufgebaut, sondern auf dem Willen. Ich frage ja nicht als Pfarrer, fühlst du dich heute so, dass du dir vorstellen könntest, für immer bei ihr zu bleiben? Ich müsste es eigentlich so fragen, weil viele bauen aufs Gefühl. Sondern ich frage, willst du? Da geht es um den Willen. Die meisten Ehen, gerade in unserem Kulturkreis, brechen deshalb, weil sie nur an der Schmalseite zusammengehen, auf dem Gefühl. Und wie oft höre ich das, ich werde schon richtig narrisch bei dem Satz, ich liebe ihn nicht mehr. Ist doch schnupp, ist doch egal. Du hast ihm die Treue versprochen. Ob du ihn jetzt liebst oder nicht, das kommt wieder. Das kommt wieder. Wenn du bei ihm bleibst, deine Gefühle, nächstes Jahr sieht es ganz anders aus. Es geht nicht um die Frage, wie meine Gefühle gerade zu ihm oder zu ihr sind, sondern ob ich bereit bin, treu zu bleiben, auch durchzuhalten, zum anderen zu stehen, wo er mir erheblich Mühe macht. Das ist eine faule Ausrede, ich liebe ihn nicht mehr. Das kennt jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, auch in der besten und schönsten Ehe, da gibt's manchmal Zeiten, da denke ich, auch noch. Das ist auch noch so. Da kann meine Frau dann sagen, hey, Nacht hätte dich am liebsten aus dem Bett geschmissen, so hast du geschnarcht. Ja, ist das Liebe? Aber dann erträgt sie mich und tut Oropax nein. Streue. Das ist Streue, sie hat den Willen. Sie hat den Willen, da zu bleiben. Das ist wichtig, das ist ganz arg wichtig, dass wir uns das deutlich machen. Ich muss noch einmal das zitieren. Unsere Väter haben immer wieder gesagt, das bisschen Liebe ist bald abgeschleckt. Und dann geht es wirklich um die Frage der Treue. Bleibe ich beim anderen? Dass wir das auch in der Eheseelsorge sagen, auch wenn sie sagt, ich kann ihn nicht mehr ausstehen, ich liebe ihn nicht mehr. Dass wir das sagen, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich durchaus, das gibt's. Das ist so oft, weil unsere Gefühle so beeinflussbar sind. Aber mach doch diesen Weg, auf dem biblisch alle Verheißung liegt. Bleib ihm treu, halt zu ihm. Oder umgekehrt, halt zu ihr. Du wirst sehen, das wächst wieder. Gilt allerdings nur bei dem, ich möchte das jetzt sehr, sehr vorsichtig sagen, wenn es um diese Frage der Gefühle geht. Manche Ehen brechen an anderen Stellen, gell? Es gibt ja ungeheuer viel auch Gewalt in der Ehe, besonders auch Gewalt gegen Frauen. Das ist dann nochmal ein anderes Kapitel, wo man anders reden muss und anders eingreifen und helfen muss. In der Regel ist es so, wenn jemand wirklich in eine Ehe-Therapie muss, dann ist schon zu spät. Dann ist schon zu spät, da lässt sich wenig mehr retten oder helfen. Aber wenn jemand kommt in diesen täglichen Fragen, die in jeder Ehe entstehen, da kann man gut einander Geleit geben. Und es gibt manche, ich sage es noch einmal von vorher, die steht auch unter dem Vorzeichen, schickt er dir ein Kreuz zu tragen. Und er gibt dir das als besondere Art und Weise, wo dein Leben reifen kann. Man kann aber dann schlicht dazu sagen, das wird nicht so bleiben, denn Jesus will nicht, dass unser Leben ständig im Ungenügen ist. Wenn du da treu bleibst und das auf dich nimmst und mitnimmst, das wird auch wieder, ich sag's einmal so, schön werden. Es wird schön werden. Wie manchmal längere Durststrecken, auch in einer christlichen Ehe. Aber es hat eine wunderbare Verheißung, weil es Gott zusammengefügt hat. Der segnet sie. Es gibt keine wirkliche Gemeinschaft ohne Treue und Hingabe. Das ist das Grundfundament einer Ehe. Nicht die Liebe im Gefühlssinn, sondern Treue und Hingabe. Das entfaltet jetzt Epheser 5. Da ist das noch einmal zusammengefasst. Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben, damit er sie heiligte. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. So, das ist jetzt die neutestamentliche Zusammenordnung. Obersatz dazu, ordnet euch einander unter. Das ist der Obersatz. Dieses Ordnen, Unterordnen heißt ganz wörtlich übersetzt, das wollen wir immer im Auge behalten, wenn wir jetzt diesen Text durchgehen, unter einen Schutzschirm treten. Ordnet euch einander unter, das heißt also, tretet gemeinsam unter einen Schutzschirm. Und das ist die Ehe. Die Bibel weiß nichts von einer sogenannten freien Gemeinschaft, die nur bestimmt ist durch die Liebe. Ja, die Gefühlsliebe dann, deshalb brechen die so schnell. Nein, ordnet euch einander unter, tretet ein in die Ordnung Ehe. Das heißt, erstens, dass wir Ja sagen zur Ehe. Ja sagen. Das ist die Art und Weise, wie Gott das Zusammenleben zwischen Mann und Frau geordnet hat. Das heißt zum Zweiten, dass wir so einander Schutz und Entfaltung gewähren. In der Ehe soll nicht der eine verkümmern, sondern in der Ehe soll jeder sich entfalten. Das heißt, unter diesen Schutzschirm treten. Und das heißt zum Dritten, dass wir einander, ich sagt es jetzt in diesem Sprichwort, nicht im Regen stehen lassen. Gerade bei Schwächen auch zueinander stehen. Dort wächst eine Ehe und dort bewährt sie sich, wo sie wirklich die Fehler und die Schwächen des anderen aushält. Dort und erst dort. Unter dieser Überschrift, der Schutz- und Entfaltungsraum Ehe, ich möchte es noch kurz in zwei Bildern deutlich machen. Wenn ich im Pfarrgarten in Dettingen eine Orchidee pflanze, wunderschönes Stück, dann kann ich da jeden Tag runtergehen und die gießen, ich kann mich dazusetzen und die streicheln, ich kann ihr Lieder vorsingen, was weiß ich alles, die Orchidee wird nicht blühen. Die wird nicht blühen. Wenn ich will, dass diese Orchidee wirklich blüht, dann muss ich ihr ein Gewächshaus bauen. Und die nötigen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit schaffen, dann wird sie blühen. Genauso ist es mit der Ehe. Erst in diesem Schutzraum Ehe, da kann wirklich sich das entfalten, meine Person, die Liebe in all ihren Spielarten. Autofahren ist jetzt mein zweites Bild, ist eine äußerst gefährliche Sache. Äußerst gefährlich. Wenn man es einmal rein vom Mechanischen her betrachtet, ist ja nichts anderes als eine Kette von dauernden starken Explosionen. Es explodiert ein Luft-Gas-Benzin-Gemisch, und zwar mit großer Wucht. Ich habe das einmal gemacht und nie wieder im Garten der Laub zusammengerecht, dort in Holzgerlingen, war noch ein bisschen nass, dann habe ich gedacht, ha noch, wenn das nicht richtig brennen will, dummst du ein bisschen Benzin. Das hat einen Schlag getan. Ich bin gerade noch weggekommen. Diese Explosionen des Luft-Gas-Benzin-Gemischs sind nur deshalb nicht zerstörend, weil sie im Motorblock, im Schutzraum Motor stattfinden und so sogar positiv genutzt werden können. Genauso ist die Ehe, die Geschlechtlichkeit, ist die größte treibende natürliche Kraft über lange Jahre unseres Lebens. Im Schutz- und Entfaltungsraum Ehe, da ist es positiv. Da kann das wachsen, da führt es zur Vertrautheit, da bringt es zwei Menschen immer näher zusammen, da wird neues Leben gezeugt dadurch. Außerhalb des Schutz- und Entfaltungsraumes zerstört es. Zerstört es. Jegliche geschlechtliche Begegnung vor oder außerhalb der Ehe hinterlässt bei beiden bleibende Schäden. So einfach ist es. Die können vernarben, das ist klar, die heilen auch ein wenig zu, aber das hinterlässt bleibende Schäden. Die Kraft der Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe ist eine Zerstörungskraft. Macht kaputt, macht Menschen kaputt. Wir sollten uns das immer wieder deutlich sagen und unseren jungen Leuten, die viele, die wissen das gar nicht. Wenn er kommt und sagt, es gibt es ja auch in unseren Kreisen, du, wir fahren zusammen in Urlaub. Aufrechte Pietist wird jetzt rot. Ah! Oh. Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst und so. Wenn ich es andersrum sage und sage, Junge, ich freue mich ganz arg mit dir, dass du einen Menschen gefunden hast, wo du dir vorstellen kannst, wo du dich sogar danach sehnst, mit dem völlig eins zu sein. Es freut mich ungeheuer. Aber jetzt bedenke, du machst sie und dich kaputt ein Stück weit. Ihr macht euch kaputt, wenn ihr das, was im Schutz- und Segensraum eh wachsen soll, wenn ihr das vorwegnehmt. Es macht euch kaputt. Das verhindert, dass ihr nachher wirklich das, was lieb ist, auch körperliche Liebe, miteinander lernen und erfahren könnt. Das bringt euch Barrieren und Grenzen, dass wir es positiv formulieren. Positiv. Nicht immer gleich mit dem erhobenen Zeigefinger. Wisst ihr wie? Bei Mädchen ist das nicht so der entscheidende Punkt. Mädchen werden zur Frau, reifen in ihrer Person an ihren Gefühlen. Ich muss ganz abgekürzt sagen. An dem, dass sie ihre Gefühle immer besser in ihre Verfügungsgewalt bekommen. Junge Männer werden zu Personen, reifen zur Person, indem sie ihre Geschlechtlichkeit beherrschen, indem sie dem nicht nachgeben, sondern im Warten auf das, wo wirklich im Segensraum der Ehe sich das dann entfaltet. Es gibt ganz arg viele Männer, die sind Männlein. Die sind nie richtig gereift. Da bin ich auf der Rückreise in Indien, bin noch der Nacht vorm Abflug in dem Hotel, sitze unten, esse was und dann höre ich plötzlich deutsche Stimmen. Ich war damals allein in Indien, im Ausland, da ist man ja ungeniert. Ich gehe auf die Leute zu, da sitzen 4 Männer. Ich stelle mich vor und sage, sie sind auch Deutsche, ja, sind Geschäftsleute, sie erzählen, was sie da als große Abschlüsse getätigt haben. Gut situierte Männer mit großer Verantwortung von einer großen deutschen Firma. Und ich erzähle ein bisschen und dann, sie trinken ihr Bier und so. Und nach einiger Zeit sagt einer, hast du denn schon gehört? Und dann beginnen sie ihre Witze zu erzählen. Und dann denke ich, ich bin auf dem Schulhof bei 11-Jährigen. Da kommen immer schlüpfrige Witze. Die sind nie, äußerlich sehen die aus wie Männer. Wie wenn sie alles in der Hand hätten. Aber die sind nie gereift. Im Männlein. Pubertären Stadium von 11-Jährigen. Und dann lachen sie wie blöd und können es nicht verstehen, wenn man das sagt. Das ist doch kein Niveau. Ein Mann reift in seiner Person und wird dort ausgebildet und bekommt dort Stärke und Willenskraft und Führungskraft und Entscheidungskraft, wo er seine Geschlechtlichkeit wirklich mit Gottes Hilfe, da muss man bitten drum, im Griff hat. Nicht nach der Glas-Wasser-Theorie, wie so oft gesagt wird, wenn du Durst hast, trinkst du doch auch. Wenn du ein geschlechtliches Verlangen hast, ist doch heute gar nicht mehr schwer. Sehr deutlich hier. Ehe ist Treue und Hingabe. Dieses unter einen Schutzschirm treten, wird nun der Frau in besonderer Weise ans Herz gelegt. Und das wird zusammengefasst in dem Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Haupt heißt zunächst einmal, da steht ganz wörtlich der Kopf. Soll also der Vergleich mit dem menschlichen Leib sein. Der Kopf ist das, was entscheidet. Der Kopf ist auch das, was anleitet. Der Kopf ist das, was man zuerst sieht. So ist es in einer Ehe. Nach biblischer Zuordnung ist der Mann der, der entscheidet, der anleitet und den man nach außen zuerst sieht. Dass dieses Entscheiden und dieses Anleiden nicht in einer despotischen Art und Weise geschieht, ist ganz klar. Ist ganz klar. Sondern wo zwei eins sind, da ist die Frau hier ganz gewiss mit beteiligt. Aber sagen wir, biblisch hat die Frau in einer Verbindung der Ehe nicht das letzte Wort. Das wird dem Mann zugestanden. Allerdings ist da nicht eine Herabstufung der Frau gemeint, sondern wie sind die beiden zusammengespannt? Es kann keine Ausnutzung und keine Minderwertigkeit geben. Das macht Paulus sofort klar, wenn er jetzt sagt, wie ein Mann sein Hauptsein leben soll. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und da steht jetzt Agapein. Und das heißt wörtlich übersetzt, hergeben, verzichten. Diese Liebe ist gemeint. Die wird biblisch eigentlich nur von Gott ausgesagt. Und zum ersten Mal kommt sie in Johannes 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet. Dass ihr euch einander ausliefert, hingebt, miteinander wirklich in der Hilfe, in der gegenseitigen Liebe. Das ist in uns nicht natürlich angelegt. Ist nicht natürlicherweise in uns angelegt. Dass ich einen anderen Menschen so liebe, dass ich mich für ihn her und hingebe. Einfaches Beispiel, wie das geht. Damals im Breitenholz, wo wir gewohnt haben, ich komme heim, Winter, eisige Temperaturen. Gleich neben der Haustür war die Waschküche unten. Das Waschküchenfenster steht offen. Ich komme rein und sage zu meiner Frau, Menschenskinder, da steht das Waschküchenfenster offen. Wenn das, da gefriert heute Nacht alles zähme. Schon der Ton macht die Musik. Und sie rennt schnell runter und macht zu. Nächsten Tag, ich komme heim, das Waschküchenfenster ist offen. Ich sage, was ist das? Bist du nicht fähig? Eine Kleinigkeit, wenigstens Waschküchenfenster zuzumachen, sagt sie, wenn du wüsstest. Ich gehe runter und bin froh, oben steht der eine und brüllt, der andere habe ich auf dem Arm und der dritte kugelt schon die halbe Treppe runter. Ich bin froh, wenn ich die Wäsche drin habe und so schnell wie möglich mit allen dreien wieder oben. Mach doch du zu! Und so gibt ein Wort das andere. Gell, in der Ehe gibt es nur Streit, wenn wir beide der Überzeugung sind, wir haben Recht. Sonst streiten wir nicht. Sonst streiten wir nicht. Es kann auch anders gehen. Ich komme heim, bitter kalt. Waschküchenfenster ist offen. Ich gehe runter und mache das Waschküchenfenster zu. Dann setze ich mich ruhig zu meiner Frau auf den Sofa. Dass ich nach einiger Zeit sage, ich habe auch das Waschküchenfenster zugemacht, das ist die alte Art. Aber dass ich das wortlos tue, das ist Agape. Das ist Agape. Und dass ich mir den Satz nachher auch verkneife. Das ist Agape. Ich gebe mich hin. Ihr merkt, das hat in ganz arg vielen einzelnen Dingen unseres täglichen Lebens. Agape. Dass ich mich hingebe. Ohne dass ich dem anderen das aufs Brot schmiere. Ohne dass ich mich dabei hervorhebe. Sondern ich bei vielen Trauungen benütze ich diesen Satz, den einer mal gesagt hat, willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Das ist Agape. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Gerade nicht so, wie das aussieht. Die Frau soll sich unterordnen, hat nichts zu sagen, man kann sie ausnützen, sondern dass er sich für sie gibt. dass er für sie einsteht, hergibt, verzichtet, wie Christus sich gegeben hat für seine Gemeinde. Da wird uns Männern ungeheuer viel zugemutet. Und ich sage es ganz nüchtern, von unserer menschlichen Natur aus können wir das nicht. Das können wir nicht. Sondern das können wir nur lernen und einüben, wenn der Geist Gottes unser Leben immer mehr gestaltet in dieser Agape, in dieser hergebenden Liebe. Die Frau wird eingeladen, unter den Schutzschirm des Mannes zu treten und ihm Richtung in der Ehe ein ganzes Stück weit anzuvertrauen. Und er wird dazu aufgerufen, sich für sie zu geben. Sich für sie zu geben. Das ist neutestamentliche Ehe. Ihr Männer, liebet eure Frauen wie den eigenen Leib. Das geht bis hinein in die Körperlichkeit. Wie er für sich selber sorgt, so ist ihr Wohlergehen, ihr Leib der deine. Ich würde einmal so sagen, es ist ein Wunder, wenn zwei, die nicht Jesus kennen, goldene Hochzeit feiern. Das ist ein Wunder. Oder sie sind beide verdrottelt. Ja, irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, dass zwei Menschen 50 Jahre lang zusammenleben, ohne dass sie diese Agape brauchten. Es geht doch nicht. Oder sie sind so abgestumpft. So abgestumpft. Dass es bequemer ist, zusammenzubleiben, als auseinanderzugehen. Es gibt ganz arg viele Ehen, wenn da einer den Mut hätte, wäre schon längst aus. Wäre schon längst aus. Diese Zusammenordnung ist das Entscheidende. Das, was uns als Christen kennzeichnet, dass wir diese hergebende, hingebende Liebe lernen. Ich möchte jetzt noch zwei kurze Gedanken dazu sagen zur Ehescheidung. Es kommt ja in Matthäus 19. Mose hat erlaubt um des Herzens Herrlichkeit willen. Die Grundstelle ist 5. Mose 24, Vers 1. Da kommt das im Mose-Gesetz. Die Erlaubnis zur Scheidung, dieser Vers heißt so: Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt. Ist also möglich. Die Frage ist, was ist dieses Schändliche? Der Wortgebrauch macht ganz eindeutig klar, dass sie nicht mehr jungfrau ist, dass sie vorher mit einem anderen Mann geschlafen hat, Ehebruch begangen hat. Der gleiche Grund nennt er dann Jesus auch in Matthäus 5. Das Judentum hat das ausgeweitet und hat diese Schändliche, am Schluss war das sogar so, wenn eine Frau das Essen versalzen hat, dann hat der Mann gesagt, das ist etwas Schändliches und konnte sie entlassen. Eigentlich unter jedem Vorwand. Oder sie hat eine krumme Nase oder irgendwie, die ihm plötzlich nicht mehr gefiel. Da ist es ganz weit ausgeweitet worden. Das ist der Extremfall. Zwei heiraten und sie verschweigt ihm, dass sie schon vorher vor der Ehe mit einem anderen Mann intim war. Da ist die Ehe gebrochen. Jesus wehrt dem. In Matthäus 19 sagt er ausdrücklich, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, außer bei Ehebruch. Das ist und bleibt der einzige Grund, warum eine Ehe geschieden werden, ich sage jetzt ausdrücklich, kann, nicht muss. Kann. Es gibt unter Christen auch Vergebung. Und Ehebruch ist nicht nur in der vollzogenen Tat, sondern da sind wir ja alle immer wieder in dieser großen Gefährdung. Jesus macht es deutlich, Matthäus 5, Vers 27, wer eine Frau anzieht, ihrer zu begehren, der hat die Ehe schon mit ihr gebrochen. Im Wurzelgeflecht der Gedanken beginnt es. Wir müssen uns beugen drunter und sagen, Herr, ich möchte aber treu sein. Ich bitte dich, bewahr mich, dass ich wirklich weggehe aus meiner Ehe. Wo zwei heiraten, treten sie ein in diese lebenslange, unverbrüchliche Segensordnung Gottes. Und wo sie sich scheiden, da sind sie immer noch die zwei eins vor Gott. Der zweite Grund, warum eine Ehe geschieden werden kann, wenn der ungläubige Teil weggeht und sich scheidet. Das gibt es ja damals öfters oder gibt es auch heute, die zwei heiraten, beide sind keine Christen. Nun wird zum Beispiel er Christ oder sie und der andere nicht. Und nach einiger Zeit sagt der andere, mit dem kann ich nichts anfangen, du wirst mir immer fremder und uns gelingt es nicht, ihn zu gewinnen. Und er sagt, so kann ich nicht leben und geht. Das ist der zweite Fall, der möglich ist biblisch. Dass eine Ehe auseinandergeht, weil der andere Eheteil den Glauben nicht annehmen und teilen will. Das sagt der Paulus sogar, da ist sogar eine Wiederverheiratung möglich. Aber sonst, wenn eine Scheidung erfolgt, das kann ja aus vielerlei Gründen sein, dann soll der Geschiedene nicht mehr heiraten. Das ist eine biblische Grundlinie. Allerdings unter dieser Überschrift, das ist nun kein Gesetz, das man ganz allgemein ausdrücken soll, sondern ist in jedem einzelnen Fall in der seelsorgerlichen Begleitung vor Gott zu bringen. Und Schlussgedanke noch ein Wort zu dem, was heute da durchgeistert. Das ist einem fast ja gar nicht wert, aber wir sollten es ansprechen. Was sagt eigentlich die Bibel zur Homosexualität? Das Grundwort steht in 3. Mose 18, Vers 22. Ich denke, damit ist schon das Entscheidende überhaupt gesagt. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und dieses Wort Gräuel ist der Schlüssel dazu. Es heißt eigentlich ganz wörtlich, es ist fehlgeleitet. Es ist verwirrt. Das ist die biblische Grundaussage. Es ist fehlgeleitet. Es ist verwirrt. So heißt das hebräische Wort in seiner Grundbedeutung. Diese Fehlleitung macht Paulus deutlich in Römer 1, Vers 26. Sie haben statt den Schöpfer zu verehren, das Geschöpf verehrt. Das ist diese Fehlleitung. Darum kommt es zu so etwas. Und 1. Korinther 6, Vers 9 wird eindeutig gesagt, wer so lebt, der lebt in der Unzucht. Und kein Unzüchtiger wird ins Reich Gottes kommen. Homosexualität ist also keine Schöpfungsvariante, wie uns heute immer wieder gesagt wird, sondern ist ein Fehlweg. Dabei ist völlig unerheblich, ob das als Anlage in einem Menschen schon drin ist. Viele von uns tragen, ohne dass sie das wissen, zum Beispiel das krebserregende Gen in sich. Bei manchen bricht es aus, bei anderen nicht. Auch selbst wenn Homosexualität, was der Großteil derer, die sich damit beschäftigen, mit der Erforschung verneint, als Anlage von einem Gen herkäme, selbst dann ist es und bleibt ein Fehlweg. In der Regel aber, ich möchte es nur kurz noch einmal anreißen, in der Regel ist Homosexualität eine Folge eines tief gestörten Verhältnisses zum Vater. Das ist die größte Übereinkunft auch in der wissenschaftlichen Erforschung. So werden diese Prägungen im Leben eines jungen Menschen von uns mit verursacht. Ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Der Junge erfährt keine Anerkennung, erfährt keine Liebe, keine Zuwendung und sucht die dann ständig, weil das zur Grundentwicklung einer Person gehört, sucht das ständig dann im gleichgeschlechtlichen Gegenüber und wird so auch bis hinein dann in die Entwicklung der Sexualität geprägt. Aber mir scheint, oder mir ist dieses das entscheidende Wort, es ist ein Gräuel, das ist nicht moralisch gemeint, sondern da steht, es ist ein Fehlweg, es ist irrgeleitet. Und wir sollten uns da überhaupt nicht rausbringen lassen, sondern das schlicht sagen. Das heißt nicht, dass wir da große Verurteilungen in dem Sinn aussprechen. Es gibt viele Fehlwege, aber es ist ein Fehlweg. Es ist ein Fehlweg. Und wir tun gut daran, dass wir von der Bibel her, und das geschieht ja vielfältig in vielen, auch christlichen Werken, solchen Menschen anbieten, ein Fehlweg kann korrigiert werden. Kann korrigiert werden. Ich fasse zusammen, letztes, noch einmal 7 Sätze zum Schluss. Ehe ist Ganzheitsgemeinschaft. Das ist der erste Satz. Zweiter Satz, Ehe ist unzertrennliche lebenslange Ein-Ehe. Die biblische Ehe, das ist der dritte Satz, besteht in einer Zusammenordnung zur Ergänzung. Nur in Klammer gesagt, das Hebräische kennt kein Wort für ledig. Kennt kein Wort für ledig. Sondern normalerweise ist ein Mensch zur Heirat geschaffen. Ledig gibt es gar nicht. Man bleibt, auch wenn man dann älter wird, immer Sohn des. Erst wenn man verheiratet ist, hat man den eigenen Namen. Ich meine, erste Pfarrstelle kam, da hat mir jemand gesagt, jetzt solltet ihr einmal das Wirschumer-Mädli besuchen. Ich habe gedacht, ja, nimmst du ein Spielzeug mit oder was? Und habe also das Wirschumer-Mädli besucht, die war 78. Aber sie war ledig. Und so heißt es ja bei uns im Schwäbischen, das sind wir schon mal Mädchen. Die hat nie geheiratet. Vierter Satz. Gott ist der Stifter der Ehe. Christus ist der Versöhner der Ehe. Wir hätten jetzt noch einiges zu sagen zur gegenseitigen Vergebung. Und der Heilige Geist ist die bewegende Kraft. Der bringt uns zur Agape. Fünfter Satz, Gott hat uns zusammengefügt. Aus Gottes Treue speist sich unsere Treue. Gott hat zusammengefügt. Sechster Satz, auch wir Christen sind Sünder und leben gerade in der Ehe in der Vergebung. Und letzter Satz, die Ehe ist eine Ordnung des vergehenden Äons, keine ewige Ordnung. Wer die Stelle dazu will, Matthäus 22, Vers 30. Im Himmel wird man nicht mehr heiraten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir von deinem Wort her klare Linien haben. Und auch wenn sie sagen, wir seien hinterwäldlerisch, verklemmt und was weiß ich alles, wir freuen uns, dass dein Wort unserem Leben Entfaltung gibt. und uns auch in unseren Ehen führt, leitet und glücklich macht. Wir bitten um das, dass wir miteinander und aneinander bereit werden zum Leiden und dadurch zum Lieben finden. Und wir bitten dich, dass wir in dieser Treue wachsen, dass das wirklich unter uns geschieht, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Amen.